ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Ceda Nurc.
Hallo.
Hallo. Sie sind Journalistin, Sie sind Orientalistin, haben in dem Fach auch Ihre Doktorarbeit geschrieben, also sich sehr, sehr intensiv mit dem Nahen und Mittleren Osten, nenne ich es jetzt mal, beschäftigt. Ihr Schwerpunkt jetzt in Ihrer Arbeit, das ist die Türkei und da insbesondere Gesellschaft, Kultur, Politik, Menschenrechte. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was über sich.
Also ich, wo soll ich anfangen?
Ganz am Anfang.
Ja, meine Biografie ist jetzt nicht so die klassische Gastarbeiterbiografie, sage ich mal, so wie man das so nennt und kennt auch viel. Meine Mutter, ich fange bei meiner Mutter an, die kommt aus einer sehr so westlich orientierten, gutbürgerlich würde man sagen, Familie aus Bursa, aus der Stadt Bursa. Und ihr eigener.
Das liegt in der Türkei.
Das liegt in der Türkei.
Unten am Marmara Meer.
Nein, auf der anderen Seite von
Istanbul, oder nicht?
nein, das liegt, ich glaube, so 140 Kilometer von Istanbul entfernt, also Richtung Osten, aber nicht weit entfernt. Ja. 120 Kilometer ungefähr.
Okay.
Eine Stadt, war die erste Hauptstadt des Osmanischen Reichs, also eine Stadt, die sich auch was quasi darauf einbildet, sozusagen, auf diese historischen Wurzeln, bekannt für die Automobilindustrie, wenn das jemand was sagt. Naja, also und ihr eigener Großvater.
Also da kommt man schon mit einem großen türkischen Selbstbewusstsein sozusagen.
Also meine Mutter auf jeden Fall, die Art, wie sie aufgewachsen ist, schon auch mit dieser Familie, mit dem Background. Ihr Großvater, also mein Urgroßvater, war der letzte Verwalter oder der letzte Minister sozusagen in der Staatsschuldenverwaltung noch im Osmanischen Reich. Also die heißen Daireye Umumiye, also Administration de la Dette Ottoman, also die Schulden verwaltet haben sozusagen des Osmanischen Reichs, also diese Familie. Und jetzt machen wir einen Sprung in die 70er Jahre, in der Türkei, die großen Unruhen auch mit den Linken, und meine Mutter als junges Mädchen war natürlich eine von denen, die auch ihre Meinung dazu gesagt hat. Deniz Gezmiş, der Studentenführer, der dann mit seinen Freunden zusammen erhängt wurde und so. Und jetzt hatte mein Großvater eben Angst, dass seiner gut behüteten Tochter was geschehen könnte. Und er hat gesagt, wir schicken sie mal nach Europa. Also wie gesagt, das war eine Familie, die sehr Europa zugewandt war. Mein Großvater ist immer viel hin und her gereist, auch schon. Naja, und
offensichtlich auch die Möglichkeiten hatte.
Und die Möglichkeiten hatte, genau. Auf jeden Fall, das spielt auch eine Rolle. Und da wollte er dann seine Tochter beschützen sozusagen, woraufhin sie sich im ersten Monat nicht in einen türkischen, aber in einen deutschen Sozialisten verliebt hat, nämlich mein Vater. Und der Rest ist dann quasi Geschichte.
Kam das gut an bei dem Großvater?
Das kam.
Weil ich habe jetzt gerade das so verstanden, was Sie gesagt haben, es gab die Unruhen mit den Linken. Ja. Das müssen wir vielleicht kurz ein bisschen erläutern. Was für Unruhen waren das mit den Linken in den 70er Jahren in der Türkei?
Das waren die quasi die größten Auseinandersetzungen, politisch und gesellschaftlich. Auf der einen Seite hat man eben die Rechten und die Nationalisten und auf der anderen Seite die Sozialisten, die Kommunisten, die aber das war quasi ein weltweiter Trend natürlich, und in der Türkei war das auch, ein Anti-Imperialismus. Und da waren die 70er Jahre geprägt von Straßenschlachten, also die eine der Polarisierungen, über die wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden, war eben auch hier zwischen rechts und links. Und ich sag jetzt mal normale Leute oder welche, also natürlich unpolitisch war wahrscheinlich keiner, aber also jede Art von Meinungsäußerung war eben schon gefährlich sozusagen. Genau, und die Verbindung zu meinem Vater kam anscheinend gar nicht so schlecht an, vielleicht auch so ein bisschen durch dieses in Europa ist alles gut Brille, also meiner Großeltern damals, und gleichzeitig, weil sie, glaube ich, auch an diese Verbindung geglaubt haben. Und Jetzt war mein Vater jetzt auch nicht so ein Straßenkämpfer, nur er war Student und hat studiert Philosophie und Geschichte und ist dann Lehrer geworden und so. Also auch quasi einen anständigen Job hat er dann auch. Genau, und das ist so die Geschichte. Und als ich dann 10 Jahre alt war, sind wir in die Türkei gezogen. Mein Vater hat sich, ist Beamter und hat sich für den Auslandsdienst beworben und war dann Lehrer an der deutschen Schule, wo ich dann auch mein Abitur gemacht habe, und bin dann zum Studium nach Deutschland gekommen.
Ceda Nurc ist bei uns Journalistin, die aus der Türkei stammt, aber nur halb, ja, und nämlich die Mutter stammt aus der Türkei, der Vater ist Deutscher. Und wenn man so den Nachnamen Nurç hört, dann denkt man, das ist türkischer Name. Das stimmt aber gar nicht.
Nee, das stimmt nicht. Der hat wohl tschechische Ursprünge, der Name. Wobei ich, wenn ich das einem Türken sage, dann schreibt er das selber so, wie er das hört, also mit dem Tsch, also so ein Kringel drunter. Und die Deutschen tun sich da so ein bisschen schwerer tatsächlich.
Aber geschickt gemacht, ne? Also ja. Mit Schneider hätten die in der Türkei wahrscheinlich Probleme gehabt. Mhm. Und dann sind sie im Alter von 10 in die Türkei gekommen und dort auf die deutsche Schule gegangen. Was haben sie denn da erlebt?
Also es war, ich glaube, die Jahre sind, die Überschrift der Jahre ist, glaube ich, Freiheit. Also es war
Es waren die 90er, ne? Wenn ich so sagen darf.
Genau, es waren die 90er, ja, genau. Mhm. Und das war, also ich war halt 10, 11, 12 und also in dieser großen Stadt zu sein, das war für mich, also toll. Also meine Mutter hat immer, glaube ich, leichten Herzinfarkt bekommen, wenn dann ihre Tochter alleine, gab es ja auch kein Handy und nichts, sondern losgezogen ist und mit den Bussen, mit den Schiffen und es war ein sehr kosmopolitisches Umfeld, wo... Also so habe ich es immer erlebt. Ne? So, es war natürlich so eine Bubble in sich geschlossen. Also dass ich dann später nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann irgendwie gesehen, die Welt ist nicht so, also nicht unbedingt so. Aber das Umfeld war sehr international. Also mit Diplomatenkindern natürlich, mit denen man zusammen ist, mit Leuten, die da bei verschiedenen Firmen arbeiten, Alteingesessenen, also Armeniern, Juden, die seit Generationen da leben und so. Also das waren absolut bereichernde Jahre, die ja mein ganzes Schaffen danach natürlich geprägt haben.
Ja, also dann ist es ja kein großes Wunder, dass Sie sich auch beruflich dann der Türkei zugewandt haben, auch mit Ihrem Studium schon und dann jetzt mit Ihrer Arbeit. Wann haben Sie denn den Punkt erlebt, dass Sie gemerkt haben, dieses Kosmopolitische, in dem auch dieser Vielvölkerstaat Türkei auf eine sehr kluge Weise auch zusammenleben kann, dass das nicht die Norm ist, dass das auch ganz anders sein kann? Wann ist Ihnen das sozusagen klar geworden? Schon währenddessen, als Sie dort waren?
Vielleicht so. Also es gibt diesen Spruch, ich meine, der ist von der Autorin Emine Sevgi Özdamar, die jetzt auch gerade den Brecht-Preis bekommen hat. Und ich meine, sie hat sowas gesagt wie, ich habe die Türkei kennengelernt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Weil man natürlich in seiner eigenen Community lebt. Und als ich dann hierher gekommen bin, dann habe ich halt gesehen, gerade als Studentin und gibt's ja auch viele verschiedene Kulturvereine und politische Vereine, die sich mit der Türkei beschäftigen. Und da habe ich eben auch dann gesehen, wie zerklüftet auch so die Gesellschaft ist. Also das, was ich kennengelernt hatte, war ja wirklich nur ein sehr kleiner und ich muss sagen, auch sehr privilegierter Teil natürlich. Und dann hier zu sehen, natürlich diese Gastarbeitergeneration und die Familien und deren Kinder und wie sie leben und die verschiedenen politischen Gräben, die zwischen diese Gruppen gehen, das habe ich gesehen und das hat sich aber seitdem natürlich auch nochmal stark, also krass verstärkt.
Mhm. Haben wir denn, also jeder hat offensichtlich ein eigenes Bild von der Türkei, wahrscheinlich auch die Menschen, die dort leben. Haben wir eigentlich ein falsches Bild von der Türkei? Also wenn ich jetzt mal so dran denke, was mit zum Beispiel Südostanatolien alles vergesellschaftet ist, nämlich Rückständigkeit, Bäuerlichkeit, Einfachheit und so, das sind ja alles Klischees, die wir so im Kopf haben. Haben wir ein falsches Bild von der Türkei?
Also mit wir meinen Sie also die deutsche
Mehrheitsgesellschaft? Wir als deutsche Mehrheitsgesellschaft, nennen wir es mal so. Ich nehme uns mal alle in einem
Boot. Ja. Unterschiedlich. Also ich finde, da gibt es richtig krasse Gräben. Also es gibt Leute, finde ich, die haben sich viel damit beschäftigt. Wobei ich sagen muss, dass mir aufgefallen ist, und das war auch so ein bisschen anders für das Buch, dass auch die Leute, die sich viel mit der Türkei beschäftigen, sehr viel mit zum Beispiel mit der Geschichte der Türkei beschäftigen, mit dem, was politisch passiert, aber nicht unbedingt die Menschen kennen oder nicht so gut kennen vielleicht oder auch nicht so wissen, was für Konfliktlinien es da gibt. Also ja, vielleicht falsch würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber vielleicht teilweise... Also kein richtiges Bild, sondern nur das, was man halt so ein bisschen mitbekommt über die Medien.
Irgendwo zwischen Klischee-Vorurteil und Urlaub, ne? Würde ich mal sagen. Wir fahren dann nach Istanbul und sagen, oh, tolle Stadt.
Ja, genau.
Oder wir fahren an die Ägäis und sagen, oh, toll.
Genau so.
Ceyda Nurç ist bei uns, Journalistin mit Schwerpunkt Türkei. In Deutschland geboren, dann im Alter von 10 in die Türkei gegangen, die Schule dort abgeschlossen, auf der deutschen Schule, Abitur gemacht, hierher gekommen, in Deutschland studiert. Und die Eltern, die sind noch in der Türkei.
Ja, genau, die sind dann da geblieben. Also die haben sich dann, meine Mutter hat dann arbeitete dann da und die haben ein Haus gekauft und so. Und dann hat mein Vater, der ist ja Lehrer, habe ich ja schon erzählt, also für Geschichte, Philosophie und dann auch Deutsch. Und hat dann nicht nur an der Schule gearbeitet, sondern als Dozent an der Uni oder an verschiedenen Universitäten, eben um länger da bleiben zu können. Und genau, dann bin ich hergekommen und das Anschluss meine Schwester. Genau.
Ihre Verbindung, ihre direkte Verbindung in die Türkei, die ist im Grunde nie abgerissen.
Nein.
Bleibt immer da.
Genau.
Weil im Moment hören wir ja in Deutschland nicht allzu viel von der Türkei. Also unsere Augen und Ohren sind ja wirklich sehr stark gerade in Richtung USA, dann auf den Ukraine-Krieg natürlich irgendwie gerichtet. Was tut sich da gerade in der Türkei?
Ja, das ist halt so den Medien geschuldet, ne? Dass man mal auf ein Land guckt und dann je nachdem, was gerade ist, dann war Ukraine viel, dann war Gaza sehr viel, jetzt geht's um Grönland, USA, ich weiß nicht, Venezuela und so, das gerät dann immer so ein bisschen in Vergessenheit, so als würde sich in dem Land dann gerade gar nicht so viel tun. Ne? Ja, also in der Türkei gibt es so die Themen, die so quasi die ganze Gesellschaft sowieso immer beschäftigen, also besonders die Wirtschaft, ne? Die Wirtschaft, die Zukunft und Perspektivlosigkeit der jungen Menschen. Und dann gibt es eben die politischen Themen. Da ist jetzt gerade, beziehungsweise es gibt auch die sozialen Themen sozusagen, die immer wieder aufkochen. Das sind diese Verwerfungslinien, über die wir auch noch sprechen werden. Also jetzt ist gerade wieder das aufgeflammt so mit Laizismus und so. Und der Laizismus ist in Gefahr oder nicht. Und dann kocht es mal so hoch. Und auf der politischen Ebene eben dieser ja sogenannte, sage ich jetzt mal, Friedensprozess mit den Kurden. Das ist jetzt gerade das politische Thema Nummer eins.
Ja, also ich habe jetzt gerade mal ein bisschen geschaut, was passiert eigentlich in der Türkei, und dann stolpert man natürlich wieder mal über den Namen des früheren Istanbuler Oberbürgermeisters, nämlich İmamoğlu, also Ekrem İmamoğlu. Und der sitzt jetzt seit fast einem Jahr in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat ihm jetzt wieder neue Vorwürfe vorgelegt. Da gibt es einen Prozess, der soll am 9. März beginnen, angeblich Spionage, und da drohen jetzt über 2300 Jahre Haft. Glauben Sie, dass der Hoffnungsträger vieler Türkinnen und Türken, der er ja ist und auch ein aussichtsreicher Kandidat gewesen wäre für die Präsidentschaftswahl 2028, dass der wieder rauskommt?
Also die kurze Antwort ist, ich sage nein.
Warum?
Ich möchte dazu noch kurz sagen, also die Medien verändern sich ja nicht nur in Deutschland quasi schnell und wechseln das Thema, in der Türkei auch. Also in der Türkei ist İmamoğlu so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so aktuell, wie es war. Und warum ist, also zu der Frage, warum ich denke, dass er nicht rauskommt, ist, weil ich denke, und das, also da schließe ich mich eben den anderen so Analysten und Journalisten und allen, die die Türkei beobachten, an, ist, dass der Staatspräsident, also Erdogan, versucht, alle politischen potenziellen Gegner oder eine Gefährdung, die eine Gefährdung darstellen können, auszuschalten. Im Hinblick auf die nächsten Wahlen, die eigentlich 2028 stattfinden sollen, eventuell, das wird gerade diskutiert, die vorzuziehen auf Winter 27, also quasi, ich weiß nicht, wie viel, 20 Monate oder so. Also das ganze nächste Jahr 27 wird auf jeden Fall unter der großen Überschrift, was passiert als nächstes, was passiert mit den nächsten Wahlen sein. Und das ist ein politischer Zug. Und ich glaube, also so wie ich das sehe, auch wenn man sich die Entwicklung anguckt, wurden die Restriktionen immer stärker, weil die Opposition oder auch sogar die zersplitterte Opposition auch natürlich immer kräftiger wird. Und die Zusprüche, also die Leute, die die AKP wählen würden, die Zahlen nehmen auch ab. Die sind jetzt gerade so ungefähr bei 30%. Also eine Lockerung, glaube ich, wäre der letzte Sargnagel.
Also es gab ja landesweite Proteste nach der Verhaftung von İmamoğlu vor knapp einem Jahr, also riesigem Ausmaß, muss man sagen. Da haben wir ja viel drüber berichtet. Was ist denn daraus geworden? Nichts?
Ja, ist nichts draus geworden. Also die AKP hat immer mehr Politiker der CHP, also der JHP, der größten oppositionellen Partei, inhaftiert. Das ist so eine Zermürbungstaktik natürlich. Aber auch so ein Protest, also ein Massenprotest, ist halt auch richtig schwierig aufrechtzuhalten. Also die DHP hat das ja schon versucht, so ein bisschen zu lenken und gesagt, wir treffen uns nur einmal in der Woche, also nicht jeden Tag. Dann ging es darum, also AKP-nahe Institutionen, Firmen und so zu boykottieren. Aber sowas lässt sich eben auch ja immer so schwer natürlich durchhalten und bis wohin. Ne? Ja, das ist jetzt der Stand. Also es wird sich so ein bisschen zeigen, wie sich das weiterentwickelt.
Nach der Verhaftung des aussichtsreichsten Oppositionspolitikers Imamoglu in der Türkei, dem ehemaligen Bürgermeister von Istanbul, vor einem Jahr gab es große Ausschreitungen in der Türkei. Ceylan Nurç ist bei uns Journalistin und spezialisiert auf die türkische Gesellschaft vor allem. Wir haben gerade gesagt, es war schwer, diese Demonstrationen aufrechtzuerhalten. Ist jetzt ein bisschen abgeebbt. Gibt's denn jetzt neue Figuren in der Opposition, die irgendwie Hoffnung ausstrahlen, ein Gegengewicht zu sein? Oder ist die Opposition jetzt im Grunde am Boden? In der Türkei.
Ja, es gibt, also im Gegenteil. Es gibt nicht nur keine Hoffnungsträger, es gibt eine zerstrittene, CHP, also Republikanische Volkspartei. Wir hatten immer zwei auch sehr erfolgreiche und sehr beliebte Politiker an der Spitze. Der eine war Mansur Yavaş, der andere Özgür, komme nicht auf den Namen.
Ja, vielleicht kommen wir gleich noch.
Stress, genau. Ja. Und Özgür Özal, so. Mhm. Und die haben das beide.
Das ist der
so,
Vorsitzende, ne?
Genau. Und die haben das beide eigentlich sehr gut immer so. Also quasi so den Kampf, sag ich mal, den Kampf für Imamoglu als Stellvertreter weitergeführt. Und im Hintergrund aber gibt es Kılıçdaroğlu, also den, der vorher schon mal an der Spitze war.
Und
der
auch schon mal kandidiert hat gegen
Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen 23 und verloren hat. Und der hat halt auch seine eigene quasi Anhängerbasis oder seine Berater und die versuchen ihn anscheinend reinzubringen. Und da kommt dann wieder auch so ein bisschen der unsichtbare Arm Erdogans, der ihn jetzt so ein bisschen auch unterstützt. Aber er unterstützt ihn natürlich, also nicht, weil er denkt, dass das ein besonders guter ist, sondern weil es ein besonders schwacher ist, der halt die CHP stürzt, also quasi so, also noch schwächen wird. Hm. Also im Moment sieht es auf der politischen Ebene, also was die Opposition angeht, gar nicht gut aus. Das ist aber auch etwas, was sich auch durch die Geschichte zieht. Also wieso überhaupt die AKP so erfolgreich sein konnte, weil eben die Opposition sich noch nie hat irgendwie auf etwas einigen können. Auch es gab diesen Sechsertisch sozusagen, wo alle, so gut wie alle politischen Parteien sich zusammengeschlossen hatten, 23, die eigentlich nur das eine gemeinsame Ziel hatten, nämlich, also, dass Erdogan nicht gewählt wird, aber das hat dann eben auch längst nicht gereicht bei den Wählern. Also, aber in der Türkei kann sich so schnell alles ändern. Also jetzt, weil es jetzt so aussieht, heißt es noch gar nichts. Ich glaube, das Einzige, was wir sehen, was konstant bleiben wird, ist, dass die Einschränkungen, die Repressionen zunehmen werden.
Mhm. Welche Rolle spielt der kurdische Bevölkerungsanteil, immerhin glaube ich 16% in der Türkei, jetzt bei dieser Opposition, die ja auch eine eigene Partei haben und auch in der CHP und auch in der AKP, sind ja eigentlich Türken, Kurden sind ja eigentlich überall vertreten. Also das wird ja immer oft falsch gesehen, dass die kurdische Bevölkerung so politisch einheitlich ist. Mhm. Ist ja gar nicht so.
Genau, ist überhaupt nicht so. Das sehen auch viele Türken gar nicht so. Also die sehen sozusagen die kurdische Bevölkerungsgruppe als monolithischen Block. Da arbeitet auch die Kurden ein bisschen dagegen. Also wir haben kurdische Wähler und Wählerinnen in allen Parteien. Die haben natürlich ein großes Gewicht, also so ein bisschen tatsächlich auch das Zünglein an der Waage. Jetzt läuft dieser Prozess, also nicht Gerichtsprozess, aber quasi ein historischer Prozess läuft seit einiger Zeit. Das war auch tatsächlich in den deutschen Medien, nämlich dass die PKK sich bereit erklärt hat, die Waffen abzulegen. Das war einmal eine große Schlagzeile. Viel größer übrigens als in der Türkei, weil da alle Seiten, also sowohl die Kurden als auch die türkische Mehrheitsgesellschaft, sag ich mal, diesem ganzen Prozess sehr kritisch gegenüberstehen. Einfach weil sie auch der ganzen Geschichte noch nicht so richtig trauen und glauben und man weiß nicht, ob das überhaupt also zu Ende geführt wird und so weiter. Mhm. Also es bleibt alles sehr, sehr vage im Moment.
Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben darüber gesprochen, dass 2028 Präsidentschaftswahlen in der Türkei anstehen und dass die Opposition einigermaßen zerstritten oder beziehungsweise zumindest mal nicht geeint ist. Gerade kurz über den kurdischen Anteil an der Opposition, aber auch an der Vielfalt gesprochen. Jetzt gab es 2023 mehr als 25.000 Klagen wegen Präsidentenbeleidigung in der Türkei. Ich erzähle das jetzt, weil das natürlich auch ein Marke ist für das Umfeld. Also es hat sich schon zusammengezogen in der Türkei. Repressionen sind allgegenwärtig.
Genau, also diese Präsidentschaftsklagen oder Klagen gegen oder wegen, es heißt ja Präsidentschaftsbeleidigungsklagen sind sozusagen die große Nummer eins. Dann ist das andere eben Terrorverdacht. Also das ist mal die große Überschrift, unter dem Menschen sehr schnell eingesperrt werden. Und das betrifft besonders kurdische Politiker, also auch ganz normal Gewählte, die dann ja nicht in ihr Amt dürfen sozusagen, sondern durch Zwangs, Kayyum heißt es auf Türkisch, genau, und dann werden die also sozusagen ersetzt durch
Politiker. Es gab einen Zwangsaustausch, genau, vor allem im Südosten der Türkei, wo viele kurdische Bürgermeister in den Kurdengebieten auch ausgetauscht wurden gegen AKP-nahe Bürgermeister.
Genau, das passiert dann einfach und sehr viele werden natürlich weggesperrt. Der berühmteste oder bekannteste ist ja der, also der Chef der ehemaligen HDP, also die heißen jetzt DEM, Selahattin Demirtas, der jetzt seit 10 Jahren auch im Gefängnis sitzt. Und jetzt mit diesem Prozess, der jetzt eben angelaufen ist seit einiger Zeit, eben diese, der heißt auch nicht mehr Friedensprozess, der heißt terrorismusfreie Türkei sozusagen. Unter dieser Überschrift läuft diese vermeintliche Annäherung. Da wurde gedacht, also da hat man schon erwartet, der kommt jetzt jeden Tag frei. Aber also seine Frau ist auch schon hingefahren, quasi ihn abzuholen, aber es passiert einfach gar nichts.
Sein Anwalt Ramazan Demir ist gerade zu 11 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Was unter anderem hier in Deutschland, zumindest in Anwaltskreisen, also zum Beispiel bei der Anwaltskammer, für große Proteste gesorgt hat. Eine Schlagzeile war es aber trotzdem nicht. Es zeigt aber, dass das noch viel tiefer geht. Also nicht nur in die erste Reihe der Politik, sondern auch dahinter die Leute werden verurteilt.
Ja, man muss auch gar nicht richtig politisch aktiv sein. Wir wissen ja auch von türkeistämmigen Deutschen, Deutschen, also von oder kurdischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben, dass sie auch nur aufgrund von Tweets oder Artikel, die sie geteilt haben, auch nur verhört werden. Also das ist auch gar nicht die politische Liga, die da unbedingt drin sitzt. Weshalb auch also quasi also Übereinstimmung ist bei der Beurteilung dieser Sachen, dass sie sagen, das ist alles politisch motiviert.
Aber können Sie uns helfen zu verstehen, also warum gibt es denn gleichzeitig die verbotene kurdische PKK, die ja auch bei uns hier als Terrororganisation geführt wird, dass die jetzt zur Waffenniederlegung und zur Selbstauflösung aufrufen und gleichzeitig die Repressionen weiterlaufen? Also welchen Sinn hat das Ganze? Es scheint irgendwie alles gar keinen Sinn zu ergeben.
Ja, weil es, glaube ich, unter dem Strich auch keinen Sinn hat. Also beziehungsweise es gibt nicht diese Korrelation. Die türkische Regierung versucht in ihrer Rhetorik diese Korrelation herzustellen. Sozusagen die Waffen müssen niedergelegt werden etc., damit wir einen demokratischen Prozess ansteuern können. Also es wurde natürlich viel spekuliert darüber, warum das überhaupt jetzt passiert, warum sich auch die PKK darauf eingelassen hat, sozusagen was gewinnt sie dadurch. Warum wurde dieser Prozess nicht von Erdogan selbst, sondern von seinem Regierungspartner, also dem ultranationalistischsten aller Regierungsführer je oder Politiker je, also Devlet Bahçeli, so immer fortgeführt sozusagen. Es gibt viele Spekulationen darüber und also vor allem also unter dem Strich sagt man eigentlich nur gemacht werden müsste, wäre, dass die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt wird. Also es sind eigentlich zwei unterschiedliche Prozesse, die miteinander so gar nichts zu tun haben. Aber es hat den Anschein, dass man diesen Demokratisierungsprozess, also die Rechtsstaatlichkeit quasi einfach nur immer weiter aufschieben möchte. Also immer mehr, man muss erst noch dies machen, man muss erst noch das machen, dann muss man noch bei den Kurden in Syrien gucken und so weiter, um einfach die tatsächlich anstehenden Probleme oder Mängel nicht adressieren zu müssen.
Ihre Themen, das sind die türkische Gesellschaft vor allem. Wir haben jetzt gerade ja versucht aufzuzeichnen, wie die Gemengelage in der türkischen Politik ist. Wir haben hier in Deutschland, glaube ich, oft auch so ein bisschen eine vereinfachte Darstellung, nämlich der böse Präsident gegen sein gutes Volk. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es nicht.
Genau, also das war auch quasi der Grund, warum ich dieses Buch schreiben wollte über die Menschen der Türkei, weil wir ja tatsächlich, also wie Sie gesagt haben, auch häufig sehen, dass die Schlagzeilen und die Artikel, also wir erinnern uns vielleicht noch an die Schlagzeile der Diktator vom Bosporus, also es ist ja immer auf die politischen Akteure bezogen, auf den politischen Akteur, auf das, was in den letzten 20, 25 Jahren immer schlechter geworden ist. Zu Recht wird das, also kommt das in den Medien vor. Aber ich denke, ich halte das für problematisch, wenn man sich nur auf diese Themen bezieht. Oder nur das in den Fokus stellt. Einfach auch, weil das so den Eindruck erweckt, naja gut, da muss jetzt einfach nur eine andere wieder demokratische Regierung an die Macht. Und dann ist alles gut. Aber die Probleme, die sich ja tatsächlich in den letzten 20, 25 Jahren vertieft haben, die gab es ja vorher auch schon. Die Gräben sind nur immer weiter aufgegangen. Und in dieser Berichterstattung, wie wir sie hier halt erleben, mit diesen Schlaglichtern, die halt dann immer, worüber wir am Anfang gesprochen haben, mal kommen und dann wäre reflexartig, genau, die lassen halt meines Erachtens nach die Menschen vollkommen außen vor. Und also man fragt sich ja, okay, wo sind denn dann da die Menschen und also wie ist die Gesellschaft und wo sind da die Gräben? Und mein Eindruck war, eben, das kriegt man jetzt vielleicht nicht so viel mit, wenn man in seiner eigenen quasi Multikulti-Journalisten-Bubble ist, aber sobald man die so ein bisschen verlässt, dass viele Leute eben türkeistämmige Menschen gar nicht so gut kennen, obwohl sie ja schon seit 60 Jahren mittlerweile hier dritte, vierte Generation leben. Und da wollte ich einfach diese Menschen mal jenseits von Klischees, jenseits von Schlagzeilen einfach mal selber zu Wort kommen lassen.
Und das haben Sie getan, indem Sie verschiedene Geschichten aufgeschrieben haben und dadurch ein Bild auch der Gesellschaft zeichnen. Wie sieht dieses Bild denn aus? Also was ist die türkische Gesellschaft? Da kommen wir wieder zurück zum Anfang, nämlich haben wir ein falsches Bild? Erstens und zweitens dann natürlich auch Ihre eigene Geschichte, wo Sie ja auch gesagt haben, ich habe nur einen kleinen Teil der Gesellschaft selbst gelebt, obwohl ich dort war.
Also diese, ja, ich würde jetzt fast sagen, die Leserinnen und Leser mögen sich ein eigenes Bild machen. Also was ich versuche zu zeigen ist, ich zeige eine Bandbreite auf. Ich zeige, ich habe jetzt auch natürlich meine Schlaglichter. Also ich sage nicht, das ist die ganze Gesellschaft, das ist ein kleiner Teil. Das könnte man noch viel weiter fortführen. Aber ich zeige anhand von 5 Porträts und eben meinem Einleitungskapitel verschiedene Menschen, die in verschiedenen Lebenssituationen mit unterschiedlichen Hintergründen und auf dem politischen Spektrum sozusagen stehen. Und wie sie halt in dieser sehr stark polarisierten Gesellschaft leben, wie sie zu ihren Einstellungen gekommen sind, das sind Geschichten, die nebeneinander stehen, aber die quasi geprägt sind von der Sehnsucht von allen, nämlich nach einem Zusammenleben und die, das wäre meine Hoffnung, eben in Dialog auch mit den Leserinnen und Lesern quasi treten, dass da quasi ein Mehrwert, ein Gewinn, ein Einblick sozusagen gewonnen wird.
Und was sagt uns das über die türkische Gesellschaft? Also welche ist ja schon mal wichtig zu wissen, wen haben Sie sich da rausgegriffen? Also wir haben vorhin über die Kurden gesprochen, aber die Kurden sind ja nicht die einzige Bevölkerungsgruppe.
Genau, also jetzt ganz konkret, ich habe eine sehr treue AKP-Anhängerin sozusagen, die aufgrund ihrer Geschichte, die sie erzählt, Einblick gibt, wie sie dazu gekommen ist, gerade auch als Frau, nämlich also als Frau, die gerne mit Kopftuch sozusagen studiert hätte, das aber nicht durfte und sozusagen die AKP und die und Erdogan als Bringer von Demokratie und gesellschaftlicher Freiheit empfindet und die sehr positiv nach vorne blickt. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Dann habe ich genau das Gegenteil, eine Campergemeinschaft, die sehr kemalistisch, sehr republikanisch sind, die eigentlich gar nicht nach vorne gucken wollen in die Zukunft, die sie ja also eher was Schlechtes empfinden, sondern die sich zurücksehnen in die 70er Jahre, als für sie alles besser wurde. Und wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, die 70er Jahre mit diesen Auseinandersetzungen zwischen rechts und links und in diesen Straßenschlachten und so, das waren ja keine guten Jahre für das Land, aber für diese Menschen waren es eben die besten Jahre so.
Türken, Armenier, Juden, Kurden in der Türkei leben viele unterschiedliche Völker zusammen. Ceylan Nurç ist bei uns in SWR1 Leute. Selbst in Deutschland geboren, in der Türkei aufgewachsen und dann wieder nach Deutschland gekommen, mit deutschen und türkischen Elternteil und jetzt spezialisiert in ihrer Arbeit als Journalistin auf die türkische Gesellschaft. Welchen Herausforderungen steht denn diese Vielvölker, dieser Vielvölkerstaat gesellschaftlich gegenüber, vor allem in heutigen Zeiten?
Ich glaube eigentlich genau, was Sie sagen, nämlich diesem Vielvölkerstaat wieder Raum zu geben. Also vielleicht um diese Bruchlinien auch mal also so zu erklären, wo die herkommen. Da guckt man sich die Gründung der Republik an. Also das Osmanische Reich war ja ein Vielvölkerreich, eben mit verschiedenen Ethnien, mit verschiedenen religiösen Gruppen. Und das Regierungssystem war eben keins, das auf einen Nationalismus aufbaute, sondern es war das sozusagen sogenannte Millet-System. Mhm. Also das waren Gruppen, die nach ihrer Religionszugehörigkeit quasi eingeteilt waren und auch in dieser Religionszugehörigkeit eine eigene Jurisdiktion hatten, also eine eigene Rechtsprechung und so. Und die waren so quasi wie ineinander geschlossene Gesellschaften, die in öffentlichen Räumen natürlich aufeinander trafen, aber sonst eben so quasi parallel nebeneinander hergelebt haben. Das hat ja auch also lange Jahrhunderte funktioniert. Und dann kam eben die Notwendigkeit, diesen Nationalstaat zu gründen, aus Sicht eben die Kemalisten, die ich angesprochen hatte. Also das sind die Politiker und die Militärs, die um Mustafa Kemal Atatürk, also dem Gründer der Türkei, nach dem Ersten Weltkrieg, den die Türkei an der Seite, oder das Osmanische Reich an der Seite von Deutschland verloren hatte, im Befreiungskrieg, was in der Türkei als Befreiungskrieg bezeichnet wird, diese Republik gegründet hat. Und jetzt war eben die Frage so, auf welchen gemeinsamen Nenner einigen wir uns? Und dann wollte man, das war die Idee, alle unter, es gibt diesen Spruch, ein Volk unter einer Fahne, eine Nation gründen. Juristisch sollten eigentlich alle Menschen, also egal ob sie Kurden waren oder Türken oder Muslime oder Nicht-Muslime, gleichgestellt sein. De facto war es aber so, dass die Türken, also die Machthaber, die machthabenden Eliten, sozusagen, also die Dominanz hatten. Das ist auch etwas, was sich aus dem Osmanischen Reich quasi fortgesetzt hat in der Republik. Genau, und also man spricht, ja.
Naja, aber Sie haben dieser ganzen Geschichte ja ein Buch gewidmet und haben verschiedene Geschichten aufgeschrieben von unterschiedlichen Leuten. Da ist zum Beispiel eine jüdische Person mit dabei. Es ist eine AKP-Anhängerin, haben Sie vorhin schon beschrieben. Wenn man die Geschichten so liest, dann hat man das Gefühl, die sind zwar alle da, aber die sind nicht miteinander. Ist die Begegnung zwischen diesen unterschiedlichen Völkern, also das, was Sie jetzt als kemalistisch bezeichnen, was Kemal Atatürk eigentlich für die Türkei vorgesehen hatte, wenn das vielleicht auch von oben kam, hat das funktioniert?
Also jein, aber eher nein. So sage ich mal so. Also wenn man sich die Geschichte der Republik anguckt, sehen wir, dass es immer wieder Ausschreitungen gab, immer wieder Pogrome gab. Also es gab 1942, dass man von Nicht-Juden, also man wollte einen Kapitaltransfer sozusagen von Nicht-Muslimen, meinte ich natürlich von Nicht-Muslimen, also von jüdischen, von griechisch-orthodoxen Geschäftshabern zur muslimischen Elite schaffen. Das hat man versucht mit dieser sogenannten Vermögensteuer. Daraufhin haben sehr viele Christen das Land verlassen in der Folge. 1955 Pogrome. Und das setzt sich sofort. Und das wurde, also Ausschreitungen gegen Aleviten, besonders gegen Kurden, da haben wir drüber gesprochen, immer wieder. Also es gibt diese Menschen noch natürlich nicht, längst nicht mehr in dem Ausmaß, wie es einmal war. Also immer noch. Sie leben da. Es gibt das Potenzial, dass sie zusammenleben. Es gibt auch eine große Annäherung wieder seit den 2000er Jahren, besonders im zivilgesellschaftlichen Bereich. Bei den Wahlen 2015 hatten wir das auch ein bisschen in den Kommunalwahlen gesehen, dass auch Politiker und Politikerinnen mit unterschiedlichen Ethnien und Religionen gewählt wurden. Also die Vielfalt der Gesellschaft zeigte sich auch ein bisschen auf der politischen Ebene. Aber es gibt ein großes Aber. Also wir haben ja über das Problem mit den Kurden gesprochen. Also es ist immer noch eine Art der Regierung, eine Art der Gesellschaftsführung, die auf ein Teile und Herrsche baut.
Ganz kurz mal, also wir haben jetzt gerade so diesen Gegensatz zwischen dem, was Sie kemalistisch, laizistisch nennen, also Menschen, die eigentlich gerne Religion und Staat voneinander trennen würden, die, sage ich mal, der Idee des Staatsgründers Kemal Atatürk verbunden sind, die dann auch eine ganze Zeit lang zur Elite gehörten und denen, die das jetzt seit 25 Jahren tun, nämlich in einer eher religiös-konservativen, nationalistischen. Wer hat denn da jetzt die Deutungshoheit in der Türkei? Wer hat da jetzt die Oberhand?
Also ich muss dazu sagen, nationalistisch sind es eigentlich quasi alle.
Alle.
Ne? Ja, genau. Deutungshoheit, also sagen wir so, es gibt ein Gesellschaftsbildungsprojekt sozusagen, wie möchte ich gerne meine Gesellschaft haben. Das hat sich immer je nach dem, wer an der Macht war sozusagen, also danach gerichtet. Und jetzt ist es seit 25 Jahren eben die AKP. Und ihr Projekt ist, und das ist also ein bisschen Spoiler Alert, nicht aufgegangen, aber oder scheint nicht aufzugehen. Das war ja immer die Rede von einer religiösen Jugend, die Erdogan gerne schaffen wollte. Das wurde versucht mit religiösen Schulen, mit mehr Koranunterricht, mit Einschränkung des Alkoholausschanks, genau, auf öffentlichen Straßen und dann so ein bestimmtes Frauen- und Männerbild, was gerne so aufoktroyiert wurde. Jetzt zeigen Umfragen, gerade bei jungen Leuten, dass sie sich eigentlich, also diese Gen Z-Generation, die jetzt auch so, so vorne ist, also überall in der Welt.
Ja, ne? Das waren die, die Proteste auch
gemacht haben vor einem Jahr. Genau, richtig. Diese Umfragen zeigen eben, dass die sich, dass die selber über sich sagen, sie hätten sich eigentlich von der Religion entfernt. Jetzt gleichzeitig sehen wir, dass bei den, also Kemalisten, über die wir gesprochen haben, ist auch eine, natürlich, also die sind ja auch nicht stehen geblieben in dieser Denke, sag ich mal. Also da sind ja auch neue Generationen gekommen, die sich mit dieser Staatsdoktrin, von der wir vorhin gesprochen haben, die sich damit auseinandersetzen. Und dann gab es eine Zeit des Postkemalismus sozusagen, eine Ablehnung und jetzt sind wir gerade in einer postkemalistischen Phase. Also, dass sie sagen, wir haben jetzt, wir sind jetzt wieder mit uns wieder im Rhein. Wir haben abgerechnet, auch mit den schlechten Sachen, aber wir übernehmen das Gute, also die guten Aspekte, die Sie darin sehen.
Ja, das, was Sie vorhin angesprochen haben, diese Romantisierung, die kann man ja tatsächlich im Nahen und Mittleren Osten in vielen Staaten beobachten. Gerade gibt es die Proteste im Iran gegen das Mullah-Regime. 45 Jahre sind die schon an der Macht und viele romantisieren jetzt die Zeit beim Schah. Die Kemalisten sind es in der Türkei, auch in der arabischen Welt wird häufig die Zeit vor den Diktaturen, vor Hussein, vor Assad romantisiert. Oh, da war man aber modern. Moderner als heute. Das ist natürlich immer der Blick einer gewissen Elite, oder nicht?
Das ist der Blick einer gewissen Elite, weil ich natürlich, es gibt diese Nostalgie sozusagen, die zeige ich ja auch in diesem Buch, aber es gibt aber auch einen Blick nach vorne, also dass sie sagen, genau wovon ich gesprochen habe, wir haben abgerechnet damit, also wir wissen, was ist schlecht gelaufen, was ist gut gelaufen sozusagen, also kurz gesprochen, und wir gucken in die Zukunft und wir möchten die Aspekte die wir als gut befinden. Und wir haben quasi auch gesehen, was passiert, wenn man versucht, diese Prinzipien, also wie Rechtsstaatlichkeit und Laizismus und so, versucht quasi zu umgehen. Also das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben.
Vielleicht zum Schluss nochmal anzusprechen, weil auch von Helmut Riedel aus Schorndorf jetzt eine Frage kam, SWR1-Hörer, der fragt, die in Deutschland lebenden Türken wählen circa 60% bei der Wahl Erdogan. Ich kann jetzt die Zahlen nicht überprüfen, die steht jetzt einfach mal hier so im Raum. Warum leben die nicht besser in der Türkei, wenn sie Erdogans Macht so unterstützen? Das ist jetzt natürlich eine polemisch gestellte Frage, aber wie erklären Sie sich das? Also welchen Impact haben welche Auswirkungen haben diese Diskussionen gesellschaftlich in der Türkei auf uns hier in Deutschland, weil hier leben ja viele türkischstämmige Menschen?
Das ist ja so ein Aspekt, der immer wieder so angebracht wurde. Immer wieder war davon zu wurde diese Frage gestellt, auch als Vorwurf. Wir sehen, dass die Probleme und die Auseinandersetzung, wie wir sie in der Türkei erleben, eins zu eins auch hier erlebt werden in Deutschland. Also das setzt sich fort. Dazu kommen natürlich noch andere Konflikte, wie zum Beispiel jetzt der zunehmende Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft und auch auf der politischen Arena und so. Also ich mag immer nicht so gerne Menschen erklären, sondern denke, die sollen sich quasi selber erklären. Aber was diese Leute auch sagen, ist, also sie nicht nur unterstützen sie die Macht, sie fühlen sich auch durch Erdogan unterstützt. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Also es geht um Identität, um identitäre, also um die Zugehörigkeit, ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und wenn man mit diesen Leuten, mit diesen Menschen spricht, dann haben sie auch häufig gesagt und sagen, dass sie fühlen sich eben nicht gut abgeholt hier in der deutschen Gesellschaft. ich sag jetzt nur, was sie sagen, und fühlen sich dann quasi empowered sozusagen von einem Politiker, der, das muss man aber auch sagen, in seinem Anfangsstadium als Kommunalpolitiker für die Menschen auch sehr viel Gutes getan hat. Aber eben seit 2016, 2013 wissen wir die Gezi-Proteste, 2015 und so weiter, was dann seitdem passiert ist, ist die AKP, wie wir sie heute haben, längst nicht mehr die sie einmal war. Mhm.
Ja. Also das, was in der türkischen Gesellschaft passiert, das hat eben auch Einfluss auf die deutsche Gesellschaft, weil es eben hier viele Menschen mit türkischen Wurzeln gibt. Sie haben eine Reportage oder Reportagen in Ihrem Buch aufgeschrieben. Jeder Atemzug ein Fest heißt es. Vielen Dank für Ihren Besuch, Ceyda Nurcan, SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.